Sitzen bleiben. Die DIPF Elternsprechstunde rund um Schule, Bildung und Wissenschaft. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des DIPF-Eltern-Podcasts Sitzen bleiben. Heute geht es bei uns um das Thema Hochbegabung, was es damit auf sich hat, wie man Hochbegabungen überhaupt erkennt und wie man sie fördern kann. Mein Name ist Anke Wilde und zu Gast haben wir hier heute Frau Dr. Katharina Grunwald. Hallo und schön, dass Sie da sind.
Hallo Frau Wilde.
Vielleicht noch kurz als Vorstellung. Frau Grunwald arbeitet am DIPF in der Abteilung Bildung und Entwicklung, und zwar im Arbeitsbereich Entwicklung erfolgreichen Lernens. In ihrer Doktorarbeit hat sie sich mit Hochbegabung im Grundschulalter auseinandergesetzt und wie diese in speziellen Kursen gefördert werden kann. Bevor wir da jetzt aber in die Tiefe gehen, hätte ich vorab noch eine generelle Frage. Hochbegabtenförderung steht in der Kritik, Elitenbildung voranzutreiben und ungerecht zu sein. Wie sehen Sie das?
Das stimmt, diese kritischen Stimmen gibt es. Die beruhen eigentlich auf dem Missverständnis, dass besonders Begabte bessere Bildungsmöglichkeiten bekommen als alle anderen, und das wird als Ungerechtigkeit wahrgenommen. Eigentlich kann hier von Ungerechtigkeit keine Rede sein, denn es ist Auftrag unseres Bildungswesens, dass alle Schülerinnen und Schüler entsprechend ihrer individuellen Begabung und aber auch Leistungsfähigkeit gefördert werden. Und das steht auch so in den Verfassungen und Schulgesetzen der einzelnen Bundesländer und wird auch nochmal bekräftigt durch Beschlüsse der Kultusministerkonferenz. Das bedeutet also, dass wir leistungsschwache und leistungsstarke Schüler gleichermaßen fördern müssen. Das ist also ein inklusiver Ansatz und aus meiner Sicht alles andere als ungerecht oder elitär. Und wir sollten auch darauf Acht geben, dass wir die Leistungsschwache nicht gegen die Leistungsstarken ausspielen oder auch umgekehrt. Denn wir sollten anerkennen, dass beide individuelle Förderung brauchen und dass die darauf auch einen Anspruch haben.
Mhm. Okay, wie beschreibt man eigentlich Hochbegabung?
Genau, Hochbegabung wird allgemein als Potenzial zu außergewöhnlich hoher Leistung verstanden. Und dieses Potenzial transformiert nicht oder zeigt sich nicht automatisch in hoher Leistung, sondern ist eher als Entwicklungsmöglichkeit zu verstehen. Und damit dieses Potenzial sich entwickelt und entfaltet und dann auch in herausragender Leistung sichtbar wird, braucht es eine angemessene, anregende und fördernde Umwelt. Und das bedeutet eigentlich, dass die Entfaltung des Potenzials von Hochbegabten kein Selbstläufer ist.
Es gibt ja auch bestimmte Begabungen, ne? Irgendwie, also da gibt es manche Kinder, die sind im musischen Bereich begabt, andere im sportlichen. Mhm. Wie wird das eigentlich unterschieden genau?
Genau, wir hatten ja gerade gesprochen, dass das ein Potenzial ist, die Hochbegabung. Und dieses Potenzial kann natürlich in unterschiedlichen Bereichen vorliegen. Das wäre zum Beispiel, wie Sie gerade schon richtig gesagt haben, dieser musisch-künstlerische Bereich. Das kann man sich so vorstellen, dass ein Kind im Vergleich zu Gleichaltrigen zum Beispiel auffällig gut ein Musikinstrument beherrscht oder auch Musikstücke komponiert.
Ah, okay. Also der kleine Mozart dann sozusagen.
Genau, sowas. Oder motorisches Potenzial. Ein Kind im Vergleich zu anderen Kindern gleichen Alters spielt hervorragend Tennis oder ist hervorragend im Kunstturnen oder sehr, sehr gut, überragend gut im Fußballspielen. Mhm. Das wären solche Beispiele dafür. Vielleicht ein Kind, was sozial besonders begabt ist oder darin auch ein Potenzial hat, das könnte man vielleicht daran festmachen, dass das Kind im Vergleich zu anderen Kindern seines Alters soziale Beziehungen zu anderen Kindern oder auch Erwachsenen extrem gut aufbauen und erhalten kann. Und dann wäre natürlich auch noch zu nennen das intellektuelle Potenzial. Das heißt also, dass Kinder im Vergleich zu Gleichaltrigen eine extrem ausgeprägte Denkfähigkeit haben, über eine hohe Neugier verfügen und Interesse an sehr komplexen oder auch abstrakten Themen zeigen. Und wir sehen hier also, dass es unterschiedliche Bereiche gibt, in denen das Potenzial vorliegen kann. Und bei einigen Kindern kann es sein, dass sie ihr Potenzial eher nur in einem Bereich vorliegen haben. Bei anderen liegt das Potenzial vielleicht auch in mehreren Bereichen. Mhm. Das ist also, kann also sehr unterschiedlich sein.
Mhm. Okay. Wenn man das Thema so recherchiert, dann kommt man auch ganz schnell auf Seiten, wo es dann um Hochbegabung im Kindergartenalter geht. Und das ist eben auch sehr schwer zu erkennen. Es klingt jetzt eigentlich einleuchtend, dass man Lerndefizite früh erkennen sollte und dem entgegenzuwirken. Wie wichtig ist es eigentlich, dass man Hochbegabungen frühzeitig erkennt und dann eben auch darauf eingeht?
Genau, Sie hatten ja eben das Kindergartenalter erwähnt. Tatsächlich ist es sehr, sehr schwierig, hochbegabte Kinder im Kindergarten zu erkennen oder im Kindergartenalter zu erkennen. Das gelingt dann etwas besser ab der Vorschule oder auch Grundschulzeit, dass man dann Kinder erkennen kann.
Mhm. Aber wie erkennen Eltern dann, dass ihr Kind hochbegabt ist, gerade wenn es im Kindergartenalter so schwierig ist?
Genau. Also einmal wissen wir ja auch, dass es relativ viele im Internet sehr viele Merkmalslisten gibt, an denen scheinbar Hochbegabung zu erkennen ist. Ich habe mal nachgesehen, was es da so gibt. Also typische Merkmale, die man da so findet, sind aufgeführt. Das Kind ist im Vergleich zu Gleichaltrigen sehr selbstständig oder weiß extrem viel über ein Themengebiet, beobachtet sehr genau, überrascht durch seine Ideen oder spricht flüssig und kann sich sehr gut ausdrücken. Wenn diese Merkmale bei einem Kind zu beobachten sind, kann das Kind durchaus hochbegabt sein, aber nicht alle Kinder, die hochbegabt sind, zeigen solche Merkmale und auch nicht alle Kinder, die dies zeigen, sind hochbegabt. Das bedeutet eigentlich, dass man sehr vorsichtig sein sollte mit diesen Merkmalslisten, die kursieren.
Es gibt ja dann schon so halbwegs objektive Möglichkeiten, auch Hochbegabung zu erkennen in den verschiedenen Bereichen. Was würden Sie denn da nennen?
Genau, was man machen kann, also je älter ein Kind ist, desto eindeutiger lässt sich halt erkennen, ob ein Kind hochbegabt ist und in welchem Bereich das Potenzial vorhanden sein kann. Also das ist, muss man mal allgemein vorausschicken. Und zum Beispiel, wir hatten ja vorhin schon gesagt, also wenn man das Potenzial eher im musisch-künstlerischen Bereich vermutet, dann bieten sich zum Beispiel Musik- und Malwettbewerbe an. Mhm. Beim motorischen Potenzial wären es dann die Sportwettkämpfe. Im sozialen Bereich wäre das dann vielleicht, das Kind kann gut bei Konflikten zwischen Gleichaltrigen vermitteln. Und wenn wir jetzt auf den intellektuellen Bereich kommen, dann wird damit meist die allgemeine Denkfähigkeit eines Kindes in Verbindung gebracht und dann halt auch die Intelligenztests genannt. Und mhm. die sind sehr gut in der Lage, die allgemeine Denkfähigkeit zu erfassen. Mhm. Und damit kann man das auch sehr gut erkennen.
Ab welchem Alter bieten sich denn dann IQ-Tests an? Gerade vor dem Hintergrund, dass wir vorhin noch gesagt haben, im Kindergartenalter ist es Quatsch, da irgendwie schon was zu machen.
Ja, es ist sehr, sehr schwierig und ja, eigentlich erst ab dem Vorschulalter oder Grundschulalter.
Grundschulalter, dann, ja. Ah, okay.
Also die Ergebnisse von diesen IQ-Tests, die schwanken entwicklungsbedingt sehr stark in den Einzelfällen. Deshalb muss man da sehr, sehr vorsichtig sein bei der Interpretation. Mhm. Und man muss auch klar sagen, dass diese IQ-Werte nicht in Stein gemeißelt sind. Mhm. Und wichtig wäre auch nochmal darauf hinzuweisen, dass wenn man wirklich einen IQ-Test einsetzt, dass man dann wirklich eine konkrete Fragestellung hat.
Ja, was meinen Sie damit?
Dass man zum Beispiel jetzt bei Kindern wäre vielleicht eine konkrete Fragestellung, soll das Kind eine Klassenstufe überspringen oder nicht? Okay. Oder soll das Kind frühzeitig eingestuft werden?
Ja.
Das wären zum Beispiel Fragestellungen, die man konkret anhand eines IQ-Tests abklären lassen könnte.
Mhm. Okay.
Und genau. Und wichtig ist halt auch nochmal darauf hinzuweisen, dass so die Durchführung von diesen IQ-Tests kostet halt sehr viel Zeit und Geld. Und halt die Möglichkeit, auch diese kostenlos durchführen zu lassen, sind halt sehr begrenzt und wenn dann auch mit sehr langen Wartezeiten verbunden.
Aha, okay.
Deshalb muss man gucken, wann man die genau einsetzt. Und auch nochmal wichtig ist, auch nochmal für Eltern darauf aufmerksam zu machen, dass wenn die durchgeführt werden, solche IQ-Tests, dass dann hauptsächlich Spezialisten diese durchführen sollten. Also wie zum Beispiel Psychologen oder Kinder- und Jugendpsychiater.
Mhm.
Ja. Manchmal hat man IQ-Tests, aber manchmal kann man vielleicht auch versuchen, auf andere Hinweise auszuweichen. Also dann werden erstmal naheliegend, dass man sich die Leistungen in den Klassenarbeiten, Vergleichsarbeiten oder auch die Zeugnisnoten anschaut. Und aber wie jeder aus seiner eigenen Schulzeit weiß, sind natürlich Schulnoten sehr, sehr subjektiv und nicht unbedingt verlässlich. Aber wenn man diese Noten in ihrer Gesamtschau sich anschaut und über die Zeit, dann können sie doch recht guten Anhaltspunkt geben, in welchen Bereichen mögliche Leistungsstärken liegen.
Okay.
Und das kann man machen. Dann ist natürlich auch die Elterneinschätzung auch noch ein Punkt.
Ja.
Eltern kennen natürlich ihr Kind am längsten und können oftmals schon recht frühzeitig gut einschätzen, ob ihr Kind hochbegabt ist.
Ja.
Allerdings muss man da sehr stark differenzieren. Also es gibt Eltern, die können sehr gut und zutreffend ihr Kind als hochbegabt einschätzen.
Mhm.
Und es gibt andere Eltern, denen gelingt das gar nicht gut.
Mhm.
Das heißt also, die Spannbreite der Einschätzung der Eltern ist sehr, sehr hoch. Und die Forschung hat eigentlich auch gezeigt, dass Eltern in der Tendenz eher dazu neigen, die Fähigkeiten ihrer Kinder zu überschätzen. Mhm. Und das ist natürlich völlig nachvollziehbar und auch verständlich, aber das ist natürlich nicht ganz so einfach. Also wenn natürlich die Kluft zwischen den Potenzialen des Kindes und den Erwartungen und Wünschen der Eltern zu groß ist, dann kann das Kind das als Druck und Kontrolle empfinden. Mhm. Und das kann natürlich dann halt auch den Erhalt und die Entwicklung der intrinsischen Motivation des Kindes unterlaufen oder auch sogar ausbremsen.
Intrinsische Motivation heißt, dass sie es selber wollen.
Genau, dass Menschen etwas tun, weil sie daran Spaß haben oder Freude erleben und nicht um eine Belohnung zu bekommen oder eine Strafe zu vermeiden.
Okay, wie ist denn eigentlich die statistische Verteilung von Hochbegabung einzuordnen?
Genau, also die Einordnung prozentualer Verteilung oder statistischer Daten erfolgt eigentlich immer entlang einer Normalverteilung. Und die Normalverteilung, muss man sich vorstellen, sieht aus wie eine breit gezogene Glocke. Und ein Merkmal zum Beispiel in der Bevölkerung, das normal verteilt ist, ist die Körpergröße. Also wir haben es eigentlich so, dass die allermeisten Menschen mittelgroß sind. Und wenn man sich das wenn man das in der Glocke verorten möchte, dann ist in der Mitte der Glocke um den Glockenknüppel liegen dann diese Menschen, die mittelgroß sind. Und diese Gruppe mittelgroßer Menschen ist umgeben von jeweils einer Menschengruppe links und rechts. Mhm. Links ist eine Menschengruppe, die eher als klein einzuordnen sind. Und rechts von der mittelgroßen Gruppe ist eine weitere Menschengruppe, die eher als groß einzuordnen ist. Mhm. Okay. Und wenn man das jetzt sozusagen auf die Denkfähigkeit überträgt eines Menschen, dann sieht man, dass die meisten Menschen, also 68%, haben eine durchschnittliche Denkfähigkeit.
Ja, das heißt IQ 100 quasi dann. Entspricht das?
Plus, minus.
Aha, okay.
Genau. Aber genau. Und also wir sagen mal durchschnittliche Denkfähigkeit. Mhm. Und davon links gibt es eine Gruppe von ca. 16%. Das sind die Leute mit unterdurchschnittlicher Denkfähigkeit. Und auf der rechten Seite ist eine Gruppe auch nochmal mit 16% ungefähr. Die haben eine überdurchschnittliche Denkfähigkeit. Und in dieser Gruppe gibt es dann nochmal 2%, die über eine Denkfähigkeit verfügen, die als intellektuelle Hochbegabung bezeichnet werden kann. Mhm. Und 2% sind eigentlich nicht viel und bedeuten, dass von 100 Menschen 2 Menschen intellektuell hochbegabt sind. Aber wenn man das jetzt mal auf die Bevölkerung in Deutschland bezieht mit 83 Millionen Einwohnern, dann wäre zu erwarten, dass davon ca. 1,7 Millionen Menschen intellektuell hochbegabt sind. Mhm. Und wenn wir das jetzt, das Gedankenspiel fortsetzen und auf Schülerinnen und Schüler im Schuljahr 2021 beziehen, dann wäre die Erwartung, dass von ca. 10,9 Millionen Schülerinnen und Schüler über 200.000 intellektuell hochbegabt sind. Mhm. Und daran wird halt nochmal deutlich, dass das ganz viele Menschen sind, beziehungsweise viele Schülerinnen und Schüler, die intellektuell hochbegabt sind. Und das unterstreicht natürlich auch nochmal die Relevanz des Themas.
Mhm. Okay. Gibt es da, es gibt eigentlich Geschlechterdifferenzen dazu, ne? Ich habe gelesen, Hochbegabung wird bei Mädchen oft seltener erkannt als bei Jungen. Wie kommt das eigentlich?
Das ist eine spannende Frage. Und auch vor dem Hintergrund, dass Mädchen und Jungen etwa gleich intelligent sind und natürlich auch gewöhnlich gleich viele Mädchen und Jungen in der Grundschule sind. Vor dem Hintergrund sehen wir halt das Problem, dass Mädchen seltener als hochbegabt identifiziert und gefördert werden. Und dann fragt man sich natürlich, wie kann sowas kommen? Und da gibt es verschiedene Begründungsansätze, die möglicherweise zutreffen können. Ich will mal hier ein paar exemplarisch anführen. Das ist nicht alles, also das ganze Thema ist sehr, sehr vielschichtig und kann man jetzt nicht so in der Kürze der Zeit beleuchten. Aber ich möchte zumindest ein paar Erklärungsansätze verdeutlichen. Also ein Erklärungsansatz, warum Mädchen weniger oft als hochbegabt erkannt und gefördert werden könnte, zum Beispiel daran liegen, dass Eltern gegenüber Jungen im Vergleich zu Mädchen höhere Bildungserwartungen haben. Anderer Punkt ist, dass Mädchen im Vergleich zu Jungen stärker von ihren Eltern behütet werden. Oder auch Mädchen vergleichsweise zurückhaltender bei Förderangeboten angemeldet werden. Und dann gibt es auch noch Hinweise darauf, dass Mädchen im Kindergarten oder in der Schule im Vergleich zu Jungen stärker sich an die Gruppe anpassen, um dazuzugehören. Und dadurch fallen sie auch häufiger weniger auf als die Jungen. Das sind jetzt so Beispiele, die ich nennen möchte, aber insgesamt zeigt sich eigentlich daran bei diesen Begründungssätzen, dass hochbegabte Mädchen eigentlich insgesamt weniger zugetraut wird, sie fallen selber weniger auf und sind stärker angepasst als die Jungen. Und das kann dazu führen, dass diese Mädchen öfter übersehen werden. Genau, und da möchte ich gerne aber nochmal darauf hinweisen, dass diese Beschreibungen, die ich gerade genannt habe, natürlich im Einzelfall zutreffen können, aber nicht müssen. Das ist ganz wichtig, dass man das nochmal im Kopf behält.
Was können dann aber Eltern tun, um ihre Mädchen zu fördern?
Ich glaube, einen Hinweis könnte man geben, und zwar, dass man die Eltern bittet, ihre Töchter oder ihre Tochter dazu zu ermuntern, ihre Begabung und Leistung nicht zu verstecken, ihren Interessen auch zu folgen, auch ganz unabhängig davon, was andere dazu sagen oder auch meinen. Und sie sollten auch...
Haben Sie da ein spezielles Beispiel im Hinterkopf? Das klingt so ein bisschen so dieses unabhängig davon, was andere denken und meinen. Da denke ich sofort an die MINT-Bereiche. So, ne?
Ach so, ja genau. Also das könnte man, da könnte man die Tochter zum Beispiel ermutigen, sich mit Chemie oder mit physikalischen Fragestellungen auseinanderzusetzen. Das ist völlig richtig. Ansonsten fällt mir jetzt nicht so direkt ein Beispiel ein, aber ich glaube, dieser Punkt, dass Mädchen sich ganz gerne mal anpassen und gucken, was macht so das Gros der Gruppe und sich dem anlehnen, das ist eigentlich damit gemeint. Dass sie also so versuchen, so ein bisschen auch zu gucken, was möchte ich, ganz unabhängig von diesem Gruppendruck, der dann auch manchmal entstehen kann in der Schule.
Okay. In Ihrer Dissertation haben Sie sich ja mit motivationalen und beziehungsrelevanten Merkmalen von Lehrenden und Lernenden in Kursen für besonders begabte Grundschulkinder, das ist ja echt ein komplizierter Titel, aber das haben solche Doktorarbeiten an sich, jedenfalls haben Sie sich damit befasst. Diese Kurse für besonders begabte Grundschulkinder, das sind ja die Hector-Kinder-Akademien in Baden-Württemberg gewesen, ne? Wollen Sie zu den Kursen vielleicht erstmal was sagen?
Oh ja, das ist eine gute Idee. Diese Hector-Kinder-Akademien in Baden-Württemberg bieten Kurse an, und zwar sind das außerkurrikulare und außerunterrichtliche Förderkurse für besonders begabte Grundschüler. Und das hört sich jetzt ein bisschen sperrig an, aber das kann man sich ganz gut vorstellen als Arbeitsgemeinschaft, die vielleicht viele auch kennen, weil sie an den Grundschulen gerne mal angeboten werden für Kinder. Und dann wäre vielleicht auch noch ganz wichtig zu klären, was verstehen wir eigentlich unter besonders begabten Grundschulkindern? Das ist ja auch nicht immer geläufig. Und hier wird darunter verstanden, dass das Kinder sind, die sind besonders befähigt, interessiert, motiviert oder auch kreativ. Und diese Förderkurse, die dort angeboten werden, die haben unterschiedliche Inhalte. Das können musikalische und sprachliche Inhalte sein, aber auch insbesondere die Inhalte Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik, also die sogenannten MINT-Fächer. Und diese Förderkurse werden im Kleingruppenformat angeboten, meistens am Nachmittag. Sie umfassen ungefähr in der Regel, sag mal, 10 Unterrichtseinheiten je 90 Minuten, und diese Kurse wechseln halbjährlich. Und die Kinder haben hier die Möglichkeit, sich neue Wissensgebiete zu erschließen oder bestehende Wissensgebiete zu erweitern und zu vertiefen. Und das Ziel ist eigentlich die Förderung fachlicher Interessen und des sozialen Miteinanders. Und alles in allem kann man sagen, ist das ein ganz wunderbar durchdachtes Förderangebot.
In Ihrer Doktorarbeit ging es aber dann eben natürlich nicht nur um diese Kurse, sondern eben um diese motivationalen und beziehungsrelevanten Merkmale. Was muss ich denn dahinter verstehen?
Ja, also wir haben ja jetzt nicht so viel Zeit, deshalb würde ich gerne den Fokus auf die Lernenden, also die besonders begabten Kinder, legen und da auch nochmal vorausschicken, dass für eine erfolgreiche Nutzung eines solchen Kursangebotes die intrinsische Motivation der Kinder sehr, sehr wichtig ist, um an diesem Kurs auch teilzunehmen und dann auch dabei zu bleiben. Aber die Kinder kommen natürlich, wenn sie an diesem Kursprogramm teilnehmen, nicht als sogenannte unbeschriebene Blätter, sondern sie bringen in die Förderkurse mit ein ihre eigene Sozialisationserfahrung. Und diese können als relativ stabile Personenmerkmale aufgefasst werden, und die sind auch bisher noch nicht groß untersucht worden.
Das heißt also, doch nochmal ganz kurz fragen,
relativ stabile Personenmerkmale, wie zum Beispiel jetzt Sozialisationserfahrungen, können als solche bezeichnet werden. Und diese sind bislang von Kindern kaum als Einflussgrößen auf motivationale Merkmale untersucht worden. Deshalb habe ich mich damit beschäftigt. Und die Sozialisationserfahrung kann man zum Beispiel auch beschreiben durch die Bindung, die die Kinder zu ihren Eltern aufgebaut haben. Das kann man erfassen. Und da habe ich mir die Bindungstypen, die sichere Bindungskategorie angeguckt, die unsicher ambivalente und unsicher vermeidende Bindung in Form von Bindungstypen.
Okay.
Und aus Sicht der Kinder bin ich hier der Frage nachgegangen, inwieweit der sichere Bindungstyp bei besonders begabten Kindern eine günstige Quelle für ihre intrinsische Motivation im Kurs ist.
Ah ja, okay. Hm.
Und die intrinsische Motivation habe ich jetzt nicht selbst, also nicht direkt erfasst, sondern über Indikatoren.
Ja.
Und zwar auf Basis einer sehr weit verbreiteten Selbst- und Motivationstheorie, der Selbstbestimmungstheorie. Das nur am Rand, das möchte ich jetzt nicht weiter ausführen, weil ich einfach kurz nochmal auch zu dem Befund kommen möchte, dass nämlich, und das ist wahrscheinlich auch das etwas Interessantere daran, dass diese Befunde haben zu den Kindern haben verdeutlicht, dass der sichere Bindungstyp im Vergleich zu den beiden unsicheren Bindungstypen eine günstige Quelle oder man kann auch sagen Ressource ist für die intrinsische Motivation der Kinder im Kurs.
Mhm.
Oder aber auch besser vielleicht nicht intrinsische Motivation, weil wir haben uns ja eher die Indikatoren angeguckt, also die Indikatoren der intrinsischen Motivation.
Okay.
Und das bedeutet, wenn ich das noch eben zu Ende führen darf, das bedeutet eigentlich, dass die relativ stabile Personenmerkmale, wie jetzt der sichere Bindungstyp, eine gute und günstige Quelle ist für die Motivation auch der Kinder in solchen Kursen.
Mhm.
Und wenn ich das auch noch hinzufügen darf, ist, was ganz auch wichtig ist, das ist jetzt eine Untersuchung, die wir gemacht haben im Rahmen dieses ganz speziellen Förderangebotes.
Mhm.
Das sind natürlich auch Ergebnisse, die man nicht einfach übertragen kann in die Regelschule.
Mhm.
Wenngleich natürlich da die Arbeitshypothese naheliegt.
Mhm. Okay. Also übersetzt nochmal für mich, Kinder, die wirklich ein uneingeschränktes Vertrauen zu ihren Eltern haben oder in ihrer Familie, dass die besser durchhalten eigentlich auch bei solchen Kursen.
Allgemein. Die haben günstige
oder günstigere Voraussetzungen.
Günstigere Voraussetzungen als
okay.
Kinder, die einen unsicheren Bindungstyp haben.
Okay. Und Kinder, die jetzt eben nicht so sicher gebunden sind, aus welchen Gründen auch immer, dann doch auch im Zweifel, wahrscheinlich kann man das dann auch übertragen auf andere Bereiche, dass die dann nicht unbedingt so durchhalten mit verschiedenen Sachen.
Genau, also da wäre mir halt nochmal jetzt hier wichtig darauf hinzuweisen, dass das eine Untersuchung ist, die wirklich nur für dieses spezielle Kursangebot gilt. Und wenn man das jetzt generalisieren wollte auf andere Kontexte, wäre ich da jetzt erstmal sehr vorsichtig.
Okay, ist klar, ja. Na, okay. Gut, kommen wir vielleicht mal zu ein paar Mythen. Und da ist es dann unter anderem, hochbegabte Kinder leiden oft unter Langeweile und zwar nicht nur in der Schule, sondern eben auch zu Hause.
Wenn Kinder in der Schule oder auch zu Hause unter Langeweile leiden, ist das eigentlich ein ziemlich sicheres Zeichen für Unterforderung. Und hier muss man dieser Unterforderung eigentlich mit einer angemessenen Förderung begegnen. Und das ist natürlich sehr wichtig, um halt auch die intrinsische Motivation, hatten wir ja gerade schon mal, des Kindes also anzuregen, zu erhalten und zu fördern. Nämlich ein Kind kann noch so hochbegabt sein, ohne dass es motiviert ist, wird es keine herausragenden Leistungen zeigen. Und deshalb braucht das Kind Herausforderungen und Aufgaben, die seinem Potenzial entsprechen. Also man kann eigentlich sagen, ein hochbegabtes Kind braucht eine geeignete und passende Förderung.
Und was wäre da der Tipp für Eltern? Weil haben sich ja alle Eltern schon oft genug erlebt, das Kind hat Langeweile. Und man denkt sich, soll ich ihm jetzt noch mehr Vorschläge machen oder soll ich nicht einfach auch warten, bis es vielleicht selbst aus der Langeweile heraus auf eine bestimmte gute Idee kommt?
Ich glaube, man kann hier zweigleisig fahren. Man kann einmal dem Kind selber Angebote machen, aber dann sollten die Angebote doch so sein, dass das Kind, dass sie angemessen und zu dem Kind passen und dass das Kind dann auch mitbestimmen kann, welches Angebot es dann tatsächlich auch annimmt. Oder man greift die Interessen des Kindes auf und begleitet das Kind und intensiviert die Interessen und reichert sie an.
Mhm.
Das gibt es natürlich auch. Also mir fällt da gerade ein Beispiel ein. Eine Mutter war mit ihrer Tochter in der Kirche und die Tochter hat auf einmal gefragt, was ist denn das hier für ein Baustil, Mama?
Mhm.
Und natürlich war die Mutter erstmal ziemlich überrascht, weil ihre 5-jährige Tochter so eine Frage gestellt hat. Und
ja.
Die hat dann sozusagen sich erstmal gewundert, hat dann aber die Frage ihrer Tochter aufgegriffen und bestmöglich beantwortet und hat dann eigentlich in der Folge danach nochmal darauf geachtet, ob dieses Interesse ihrer Tochter an Baustilen oder auch an der Architektur von Gebäuden auftritt. Und als sie gemerkt hat, hey, das bleibt ja erhalten, dann hat sie gesagt, okay, ich schlage mal meiner Tochter Architekturführung oder Kirchenführung vor.
Ja.
Und dann hat sie ihre Tochter mitgenommen.
Okay.
Und sie hat dann auch,
Was hat sie noch gemacht? Sie ist dann mit der Tochter auch in die örtliche Bibliothek gegangen, haben sich dann entsprechende Bücher ausgeliehen oder haben auch in der Mediathek der öffentlich-rechtlichen Sender nach geeigneten Sendungen geguckt und die sich gemeinsam angesehen. Also das sind alles Möglichkeiten, was Eltern dann tun können, um auch ihr Kind zu unterstützen und auch die Interessen des Entwickeln zu unterstützen. Das wäre eine Möglichkeit, aber ja.
Okay. Aber trotzdem im Zweifel auch die Ermutigung, mal die Langeweile auch so ein bisschen zu durchleben und um dann nochmal drauf zurückzukommen und dann auch mal zu sagen einfach, okay, jetzt guck doch mal und schau doch mal, ob du selber was findest.
Ja, natürlich, das geht natürlich auch immer.
Ja, muss ja auch. Ich meine, man kann es ja eigentlich auch als Eltern gar nicht leisten, die ganze Zeit immer nur hundertprozentig dann da zu sein. Man hat ja im Zweifel auch einen Haushalt oder was auch immer.
Ja, auf alle Fälle. Also ich glaube, das ist immer, also Zeit und Geld ist natürlich sind wichtige Ressourcen und da muss man gucken, dass das passt, auch für die Familie. Ja. Das ist klar.
Mhm. Okay. Dann habe ich auch bei meinen Recherchen gelesen, gibt es ja gerade auch so die Underachiever. Das heißt, dass es Kinder gibt, hochbegabte Kinder, die dann aber in der Schule gar nicht so viel leisten, wie man eigentlich von ihnen erwarten könnte. Wie kommt das eigentlich und was macht man dann mit denen?
Genau, also Underachiever sind tatsächlich Kinder, deren Leistung in der Schule hinter ihrem Potenzial zurückbleibt. Und es gibt unterschiedliche Angaben, wie oft Underachievement vorkommt. Das hat ein bisschen was damit zu tun, ob man sich das Potenzial in einzelnen Bereichen oder auch allgemein anschaut. Da gibt es einen Artikel, der sogar von bis zu 28% der Kinder im Grundschulalter ausgeht, die Underachiever sein sollen. Mhm. Und generell ist es so, dass Kinder, die Underachiever sind, werden häufig halt auch übersehen als hochbegabte Kinder. Und Jungen sind im Vergleich zu Mädchen öfter auch von Underachievement betroffen. Mhm. Und das Problem bei Underachievern ist eigentlich, dass sie eine geringe oder eine mangelnde Lernmotivation haben, plus meist auch einen geringen Selbstwert. Mhm. Und dieses Underachievement kann auch einhergehen mit Symptomen, wie zum Beispiel sich zurückziehen. Das kann bis zu Ängsten oder Depressionen gehen oder aber auch, dass die Kinder sich, dass die Kinder rebellisches Verhalten zeigen. Mhm. Und die Ursachen auch dafür sind ganz unterschiedliche. Sie können in der Familie liegen, im Kind selbst oder auch in der Schule.
Okay, fangen wir vielleicht mal mit der Familie an. Mhm. Was kommt da von familiärer Seite an?
Ja, also das wären zum Beispiel bei der Familie ausgeprägte oder andauernde Konflikte der Eltern, Leistungsdruck, fehlende Vorbilder, Eltern, die zu autoritär, zu lasch oder auch inkonsistent erziehen. Ein weiterer Risikofaktor ist für das Underachievement wäre zum Beispiel ein geringer sozioökonomischer Status der Familie.
Mhm. Also geringe Einkünfte?
Genau. Und zum Beispiel Kinder, die ein hohes Potenzial haben, aber aus sozial schwachen Familien kommen, können möglicherweise in Loyalitätskonflikt geraten. Weil natürlich, wenn sie dieses Potenzial wirklich in Leistung zeigen, sie dadurch halt auch perspektivisch die Möglichkeit haben, den sozial schwachen Status der Familie zu verlassen. Und dem steht halt gegenüber, dass das Kind sich seiner Familie zugehörig fühlt und natürlich auch auf die Fürsorge seiner Familie angewiesen ist. Mhm. Und deshalb ist es auch manchmal nachvollziehbar, dass Kinder sich an den Erwartungen und Werten ihrer Familie orientieren. Mhm. Und das bedeutet eigentlich auch, wenn die Herkunftsfamilie dieses Kindes nicht aus vollem Herzen begrüßt, dass das Kind sein Potenzial durch Leistung zeigt, dann spürt das Kind und wird dann seine Leistungen an die Erwartungen der Familie anpassen, einfach um auch dazu zu gehören.
Ja.
Und das ist das kann diesen Loyalitätskonflikt begründen. Ein anderer Punkt, der vielleicht auch nochmal wichtig zu nennen ist, ist, Migrationshintergrund ist auch teilweise eine mögliche Ursache für Underachievement, weil diese Kinder einfach übersehen werden aufgrund ihrer eingeschränkten sprachlichen Kompetenzen in der Unterrichtssprache oder vielleicht auch manchmal, weil die Familie gar nicht so vertraut ist mit dem deutschen Bildungssystem. Mhm.
Okay.
Das sind auch nochmal mögliche Ursachen, die man anführen kann.
Ja, ja. Okay. Dann, wir hatten jetzt die Familie, dann hatten wir Ursachen, die im Kind selbst liegen.
Genau, es gibt auch ganz individuelle Gründe, die beim Kind liegen können, die auch das Underachievement auch gut erklären. Das wären zum Beispiel fehlende oder mangelnde Lern- und Arbeitstechniken kommen davor. Dann unzureichende Motivation, das hatten wir auch schon öfter jetzt angesprochen. Dann aber auch kann es passieren, dass eine Lernstörung, wie zum Beispiel eine Lese- und oder Rechtschreibstörung, das Potenzial eines Kindes maskiert und es dadurch erschwert wird, dass das Kind als hochbegabt erkannt wird. Okay. Und auch, dass das Kind sein Potenzial auch in Leistung verwandelt. Ah. Und ebenso kann auch eine Behinderung die Hochbegabung maskieren. Ja. Also das sind alles Punkte, die auch nochmal wichtig sind, auf dem Schirm zu haben.
Okay. Gut, und dann hatten Sie als drittes noch die Schule genannt.
Richtig.
Als Grund für Underachievement.
Genau. Es gibt zum Beispiel in der Schule einige Kinder, die einfach den Leistungsradar unterfliegen, weil sie Sorge haben, dass sie ansonsten gehänselt werden oder sozial ausgeschlossen. Mhm. Und diese Sorge ist natürlich auch nicht ganz unbegründet in einigen Fällen, weil natürlich Kinder mit weniger Potenzial und vielleicht auch einem geringeren Selbstwert neidisch und eifersüchtig auf diese Kinder sein können, die halt mehr Potenzial haben und das Potenzial dann natürlich auch durch ihre Leistung in der Schule dokumentieren. Und das kann, muss aber nicht, aber es kann in missgünstigem Verhalten dann enden. Und das ist ein Grund, warum Kinder auch mal den Leistungsradar in der Schule unterfliegen. Anderer Grund für Underachievement im Unterricht wäre zum Beispiel auch eine mangelnde Passung zwischen Unterricht und den Lernvoraussetzungen der Schülerinnen und Schüler oder dass das Kind sich nicht hinreichend gut unterstützt fühlt oder aber auch, dass das Klassenklima schlecht ist. Mhm. Das wären solche Punkte. Aber auch hier wiederum, wir wissen ja jetzt, wir haben ja jetzt drei Quellen von Ursachen.
Ja.
Und natürlich können die auch ineinander gehen. Und das ist so vielfältig, dass man da wirklich genau hingucken muss. Das sind alles mögliche Ursachen. Aber im Einzelfall muss man wirklich genau drauf achten.
Ja, okay. Gut, dann Hochbegabten fliegen ja im schulischen Alltag viele Dinge einfach zu. Die hören einfach, was weiß ich, lernen plötzlich in Englisch sofort die Vokabeln, so wissen das, können das sofort abrufen und so weiter. Aber gleichzeitig lernen sie dabei eben nicht zu lernen. Und bisweilen fehlt denen dann auch in anderen Bereichen dann so die Anstrengungsbereitschaft. Wie können Eltern beispielsweise damit umgehen? Kann man sowas dann überhaupt fördern?
Ja, also sagen wir mal so, ich würde jetzt gerne nochmal zurückkommen auf diesen schulischen Alltag und generell dieses mühelose Lernen. Also insbesondere ist es ja so, dass bei Hochbegabten in der Grundschulzeit es so ist, dass sie mühelos lernen. Und wenn sie dann auf die weiterführenden Schulen kommen und da gibt es dann andere Kinder, die auch sehr clever sind, hochbegabt oder überdurchschnittlich begabt, dann steigt halt auch das Leistungsniveau steigt dann auch in den weiterführenden Schulen und dann kann es wirklich dazu kommen, dass Kinder dann zum ersten Mal in ihrem Leben merken, dass das Lernen nicht mehr so ganz so mühelos geht wie vielleicht in der Grundschule. Und dass diese erhöhten Anforderungen, das erhöhte Leistungsniveau kann natürlich dazu führen, dass das Kind dies dann als Druck erlebt und das kann auch dazu führen, dass dann die Motivationsentwicklung aufgrund dessen ausgebremst wird oder auch im Keim erstickt wird. Mhm. Und das kann dann natürlich auch zu einer fehlenden Anstrengungsbereitschaft führen.
Okay.
Aber das muss auch nicht. Es gibt andere Kinder, die dann sagen, jetzt kann ich durchstarten. Also das muss man fallweise immer sehen.
So, gut, dann nächste Frage. Für einige Hochbegabte ist die Zeit in der Schule ja wirklich schwierig, weil sie als Sonderlinge und als Streber gelten.
Genau, das sind ganz typische Aussagen, wenn es um Hochbegabte geht. Und das sind eigentlich eher Alltagsmythen und Fantasien, die sich leider hartnäckig halten. Wenn man sich wissenschaftliche Studien dazu anschaut, dann sieht man eigentlich, dass es normalerweise keine Unterschiede gibt zwischen hochbegabten und nicht hochbegabten Schülerinnen und Schülern mit Blick auf Sozialverhalten oder auch psychische Auffälligkeiten. Diese Erkenntnisse stehen eigentlich den Alltagsmythen entgegen. Und ich möchte aber hier auch nochmal auf eine Gefahr hinweisen, dass wenn Leute an diesen Alltagsmythen festhalten, birgt das nämlich die Gefahr, dass diese Alltagsmythen ganz unbewusst Einfluss darauf nehmen, wie sich diese Menschen und Personen gegenüber den Hochbegabten verhalten.
Mhm.
Wenn man nämlich die Erwartung hat, dass der Hochbegabte oder die Hochbegabte ein Sonderling ist, dann wird diese Haltung unbewusst übertragen auf die hochbegabte Person.
Mhm.
Das heißt, die Hochbegabten spüren dann in solchen Fällen, dass sie als Sonderlinge angesehen werden und ohne sich dessen wirklich im Klaren zu sein, verhalten sie sich entsprechend dieser Erwartungen. Und dieses Phänomen ist als Erwartungseffekt bekannt und auch wissenschaftlich belegt. Ganz interessant, das geht natürlich auch in die positive Richtung. Das heißt, wenn Eltern eine angemessen positive Erwartung haben, dann überträgt sich das auch positiv auf das Kind und die schulischen Leistungen. Aber das ist hier ganz wichtig, dass man sagt, es ist angemessen positive Erwartung. Also es muss im Rahmen des Möglichen des Kindes liegen. Das nochmal auch zur Vervollständigung. Also es geht nicht nur negative Erwartungen, sondern auch positive Erwartungen.
Ah, ja.
Wenn wir jetzt auf die negativen Erwartungseffekte nochmal zurückkommen, dann wäre es hier nochmal ganz wichtig, dass die Bezugspersonen, wie zum Beispiel die Eltern oder Erzieherinnen und Lehrkräfte, eigentlich verinnerlicht haben, dass hochbegabte Schülerinnen und Schüler in der Regel eigentlich sozial angemessen angepasst sind. Und das ist nochmal ganz wichtig, dass man das verinnerlicht, damit man halt auch eine offene Haltung gegenüber diesen hochbegabten Kindern auch zeigen kann. Und das nicht verfälscht wird durch negative Erwartungseffekte.
Ja, jetzt gerade so die Idee irgendwie, dass man als Eltern dann irgendwie immer so 5% plus gibt.
Das ist irgendwie eine Erwartung. Genau, es muss im Rahmen des Erreichbaren sein.
Ja.
Also das Kind sollte sich schon strecken,
ja.
Aber es sollte halt eine angemessene Förderung und Forderung sein.
Okay. Wo wir halt schon bei den Mythen sind, es gibt ja noch den Mythos, dass hochintelligente oder hochbegabte Kinder gerne mal auch Autoritäten in Frage stellen und eben als respektlos gelten.
Also ich frage mich gerade, ob das so ist, dass die Kinder wirklich respektlos sind, weil ich denke, Respektlosigkeit ist ja keine Frage des Potenzials, sondern eher der Erziehung. Und es kann natürlich vorkommen, dass Eltern, Erzieher und Lehrkräfte stärker das Potenzial in den Blick nehmen des Kindes und weniger das Kind selbst in den Blick nehmen. Und wichtig ist natürlich, dass das Kind als Ganzes in den Blick genommen wird, nicht nur das Potenzial. Und da kann es natürlich auch manchmal sein, dass es eine Herausforderung ist, wenn zum Beispiel das Kind über eine sehr hohe Denkfähigkeit verfügt und das auch anhand von sehr guten Leistungen in der Schule zeigt, dass das Kind dann vielleicht auch gar nicht so den Blick dafür hat, dass es andere Kinder gibt in der Schule, die möglicherweise sehr große Schwierigkeiten haben beim Lesen, Schreiben oder Rechnen. Und dann ist es vielleicht auch Aufgabe der Lehrkräfte oder der Eltern und anderen Erziehenden, dass sie Verständnis dafür wecken bei dem hochbegabten Kind, dass es andere Kinder gibt, die anders sind und die vielleicht Schwierigkeiten haben in anderen Bereichen. Und ich glaube, das ist wirklich Aufgabe der Erziehenden, da respektvoll zu vermitteln zwischen Kindern mit unterschiedlichen Potenzialen und auch, dass sie Verständnis dafür aufbauen, dass für die Andersartigkeit des jeweils anderen sensibilisieren. Okay. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und dann fällt mir noch ein zum Thema Respektlosigkeit. Manchmal ist es auch gar nicht so sehr eine Frage der Erziehung, sondern auch manchmal ein Punkt, da würde ich sagen, es ist eher eine Frage der Sichtweise auch. Weil zum Beispiel, wenn Kinder jetzt, die hochbegabt sind, mit ihrem Wissensdurst drängen und vorpreschen und kritische Fragen stellen und ihre unbändige Neugier zeigen, dann kann es natürlich auch sein, dass Erwachsene sich dadurch überfordert fühlen und sich sehr unwohl und unsicher fühlen oder auch vielleicht sogar Kontrollverlust oder Angst erleben im Extremfall. In einigen Fällen kann natürlich auch Neid mitschwingen auf das Potenzial der Kinder. Und das ist halt nicht weiter schlimm, solange sich die Erwachsenen darüber im Klaren sind, was sie da für Gefühle haben und sie damit auch konstruktiv umgehen. Das Problem wird halt, es wird erst dann zu einem Problem, wenn die Erwachsenen sich dessen weniger im Klaren sind und dann sagen, das Kind ist respektlos. Dabei ist es das eigentlich gar nicht, sondern fragt einfach nur neugierig und nach und hat tiefgründig nachgedacht oder hat kritisch hinterfragt. Und letztendlich ist es Aufgabe der Erziehenden, dafür zu sorgen, dass das Kind respektvoll mit den anderen umgeht.
Okay. Da sind wir ja jetzt eigentlich auch schon so bei dem nächsten Thema, das ich gerne hätte, und zwar bei der Förderung daheim und durch die Eltern. Für Eltern sind ja die Besonderheiten, die die Kinder haben, eine ganz besondere Herausforderung. Das heißt, welche Möglichkeiten haben die, ihr Kind zu fördern? Gibt es da irgendwie den Königsweg? Oder?
Naja, ganz allgemein kann man eigentlich schon mal sagen, es geht um möglichst
gutes und angemessenes Erziehungsverhalten, und das geht eigentlich für alle Kinder. Dass als Eltern, die mit ihren Kindern sehr liebevoll, verlässlich, empathisch und respektvoll umgehen, ist schon mal sehr günstig als Erziehungsverhalten, die die Kinder angemessen unterstützen und fordern und Handlungsspielräume ermöglichen oder auch darauf achten, dass sinnvolle und erklärbare Regeln eingehalten werden. Das sind eigentlich Erziehungsmerkmale, die sehr günstig sind für die Entwicklung der Kinder, und da unterscheiden sich auch begabte und hochbegabte Kinder nicht voneinander.
Ja, okay. Ja,
und wichtig, mit Blick jetzt auf die hochbegabten Kinder, kann man sagen, ganz wichtig ist es, dass man die neugierigen Fragen der Kinder und den Wissensdurst der Kinder ernst nimmt und versucht, bestmögliche Antworten darauf zu finden. Dass man die Interessen der Kinder und Neigungen versucht aufzugreifen und anzureichern, zum Beispiel mit passenden Büchern, Fernsehdokumentationen, wir hatten es vorhin schon in dem Beispiel, aber auch gemeinsame Unternehmungen, wie zum Beispiel Besuche, pädagogische Angebote von Museen, Zoos, Theatern. Da gibt es natürlich auch eine Vielzahl von Angeboten der Volkshochschulen, Musikschulen oder auch Sprachschulen. Dann gibt es Vereine, mir fällt da gerade der Schachverein ein, Sport- oder Musikvereine. Also es gibt eine ganze Bandbreite von Möglichkeiten, und ich kann mir vorstellen, dass die Eltern ganz auch schnell auf eigene Ideen kommen, wenn sie das jetzt hören. Wichtig ist, glaube ich, bei der gesamten Förderung, dass den Kindern nichts übergestülpt wird, sondern dass die Kinder eine altersangemessene Fördermaßnahme angeboten bekommen und dass sie mitbestimmen dürfen. Und das gilt aber auch nicht nur für hochbegabte Kinder, sondern für alle Kinder.
Okay. Dann gibt es ja noch als Phänomen, dass Kinder dann irgendwie so ein bestimmtes Interesse haben. Sagen wir mal, die wollen erstmal zur Freiwilligen Feuerwehr. Dann gibt es die Anmeldung. So, das ist ja manchmal auch schwierig. Dann hat man endlich den Platz bekommen und kann, das Kind kann bei der Freiwilligen Feuerwehr mitmachen. Und plötzlich nach 3-4 Wochen ist das Interesse hinfällig, weil nur das gemacht wird, was das Kind vorher schon mal in Büchern gelesen hat. Und das muss ja nicht die Freiwillige Feuerwehr sein, das ist ja dann bisweilen auch für alle möglichen anderen Dinge, so denkt man, ne? Für alle möglichen anderen Kurse oder wie auch immer. Ja. Wie können Eltern damit eigentlich dann umgehen? Die Eltern wollen ja gerne das Kind zum Durchhalten motivieren, und andererseits ist dann natürlich trotzdem dann das Kind, was dann sagt, ey, ich kann das alles schon, ich habe da keine Lust drauf. Was macht man?
Ja, also erstmal ist das wunderbar. Also Freiwillige Feuerwehr für die Kleinen finde ich ganz toll. Also es ist erstmal wunderbar, dass Kinder vielseitige Interessen haben, und in der Regel unterscheiden sich hochbegabte Kinder von normal begabten Kindern dahingegen eigentlich gar nicht. Und es ist natürlich auch klar, dass Kinder im Jugendalter Interessen ausprobieren und erkunden wollen. Das ist natürlich ganz verständlich, und wenn nicht dann, wann denn dann? Genau, also das ist eigentlich ideal, und dass sich dann Interessen auch mal ändern, ist eigentlich auch völlig normal. Ich glaube, wichtig ist halt, dass das Kind versucht zu begründen, warum jetzt das Interesse erloschen ist oder sich verändert hat, und das Kind vielleicht nicht mehr zur Freiwilligen Feuerwehr gehen möchte, sondern jetzt lieber zum Fußballverein. Also ich glaube, da wäre wichtig, dass man herausfindet, zusammen mit dem Kind, dass man das mit dem Kind rausfindet, warum jetzt diese Änderung stattgefunden hat. Und manchmal ist es natürlich auch so, dass Kinder aufgrund ihres Alters das nicht so einfach begründen können. Und da braucht es dann halt die Eltern, die dann liebevoll zugewandt das versuchen, mit dem Kind zusammen rauszufinden, warum es jetzt zu der Interessensneuausrichtung gekommen ist. Genau. Und manchmal ist es natürlich auch so, dass Kinder mehrere Interessen gleichzeitig haben. Und das stößt natürlich auf, bei den Eltern, die haben natürlich nicht unbeliebig viel Zeit und auch finanzielle Ressourcen, um alles gleichzeitig möglich zu machen. Und dann stellt sich halt immer die Frage, wie kann man damit umgehen? Und das wäre dann halt noch eine Möglichkeit, dass man halt in einem offenen Gespräch mit dem Kind die Interessen thematisiert und aber auch die Einschränkungen und dann halt die Interessen des Kindes je nach Begabungsbereich. Wir hatten das ja vorhin schon mal angesprochen, also musisch, künstlerisch, motorisch, sozial oder auch intellektuell, dass man dann je nach diesem Begabungsbereich einfach mal sammelt, was sind denn so deine Interessen, was möchtest du gerne mal tun, und das Ganze in eine Reihenfolge bringt und dann vielleicht auch nochmal guckt, wie stark ist denn jetzt welches Interesse ausgeprägt. Hm. Und das wäre so ein schematisches Vorgehen, das Eltern mal strukturiert angehen können, um eigentlich mit dem Kind zu erörtern, was ist ein Interesse, was unbedingt umgesetzt werden sollte.
Mhm. Okay.
Ich glaube, das wäre eine ganz nützliche Sache. Ganz wichtig wäre mir aber hier nochmal darauf hinzuweisen, dass das Kind letztendlich seine Interessen selber wählen sollte und auch hinter seiner Entscheidung stehen sollte. Also es sollte nicht so sein, dass das Kind dem Druck oder dem Wunsch der Eltern nachgeben muss.
Ja, okay. Das ist ja die intrinsische Motivation dann.
Ja, genau. Aber wichtig auch für diese Motivationslage wäre natürlich auch, dass das Kind sich effektiv und auch wirksam erlebt bei der Ausübung seiner Interessen. Und auch was wichtig ist, dass das Kind sich zugehörig fühlt. Also zu anderen Kindern oder auch anderen Gleichgesinnten. Wäre auch nochmal wichtig. Also diese drei Punkte sind eigentlich eine Grundvoraussetzung, dass Kinder motiviert sind und auch mit Freude ihren Interessen nachgehen. Und am Ende stellt sich dann eigentlich die Frage des Durchhaltens gar nicht mehr so sehr.
Mhm. Okay, alles klar. Gut. Dann kommen wir zur Förderung in der Schule und in anderen Einrichtungen. Was ja dann wirklich, Sie hatten ja auch schon was gesagt, so Volkshochschulen bieten ja dann bisweilen auch Kurse für hochbegabte Kinder an. Fangen wir da vielleicht mal von vorne an, weil ein Ding, was ja vielen Eltern zuallererst natürlich auch angeboten wird oder was dann sich als Frage stellt, ist, wenn das Kind wirklich hochbegabt ist, das ist auch festgestellt worden und so weiter, in der Klasse behalten, die Klasse überspringen oder in eine spezielle Klasse für Hochbegabte gehen. Was sind die Vorteile, was sind die Nachteile von den einzelnen Sachen?
Ja, das ist wirklich eine schwierige Frage und muss man wirklich auch individuell immer sich anschauen. Aber wir können ja mal einfach ganz grob die Möglichkeiten durchgehen.
Genau.
Ja. Genau, also in der Klasse behalten, das wäre dann halt so der Punkt, dass die hochbegabten Kinder mit anderen Kindern ihres Alters in einer ganz normalen Schulklasse lernen. Und hier wäre halt ganz wichtig, dass das hochbegabte Kind in der Klasse individuell gefördert wird.
Aha.
Und da gibt es natürlich zweierlei Möglichkeiten bei der Förderung. Einmal, dass die Lehrkraft dem Kind geeignete Fördermaßnahmen passgenau anbietet. Oder aber auch das Kind wählt selbst eigene Projektarbeit und arbeitet daran selbstbestimmt. Der Vorteil ist halt hier, dass das Kind, wenn es das selbstbestimmt sich aussucht, die Projektarbeit, dann kann es Inhalte, Vorgehensweisen und Arbeitsmethoden selbst bestimmen und auch Kompetenzen selbstbestimmt erproben. Und das kommt natürlich hochbegabten Kindern sehr entgegen und motiviert sie auch. Genau, und jetzt nochmal auf die Lehrkraft zu sprechen zu kommen. Eine individuelle Förderung verlangt natürlich auch von so einer Lehrkraft sehr viel pädagogisches Geschick, fachlich didaktisches Wissen und natürlich auch Engagement und diagnostische Kompetenz.
Gut, in der Klasse behalten haben wir jetzt. Der nächste Punkt war ja Klasse überspringen. Was halten Sie davon?
Genau, Klasse überspringen ist eine Option, vor der sich, also eine Klassenstufe zu überspringen, muss man besser sagen, ist eine Option, vor der sich Eltern und Lehrkräfte oft scheuen. Genau, dieses Springen, Überspringen von Klassenstufen wird auch als Fördermaßnahme der Akzeleration genannt, einfach um das mal hier unterzubringen.
Also Beschleunigung, wie man das vom Englischen her kennt.
Genau, genau. Das heißt also, der Lernstoff oder der Lernplan der Regelschule wird einfach schneller erarbeitet, frühzeitiger angeboten oder beendet. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten und eine Möglichkeit ist natürlich das Überspringen von Klassenstufen. Und gerade dazu hat die Hattie-Studie, die ja viele auch kennen, also nochmal dazu, Hattie-Studien, da wurden verschiedene Einzelstudien zum Thema Akzeleration gebündelt und ausgewertet. Und die haben eigentlich gezeigt, dass die Akzeleration, also das Springen jetzt hier über bei Klassenstufen, dass das den hochbegabten Kindern in der Regel recht gut bekommt. Und dass die Kinder nach einer Eingewöhnung ganz gut im Unterricht mitkommen und dass letztendlich bei den sozialen Aspekten die Vorteile, die Nachteile überwiegen.
Ah ja, damit rechnet man ja nicht, ja, weil das ist ja wirklich ein Punkt, weswegen man zögert, dass man einfach sagt, so okay, ich will nicht, dass mein Kind irgendwie seine Freunde verliert oder seine Freundin.
Genau, das kommt immer drauf an, wo kommt man her und wo kommt man dann hin, in welchem sozialen Kontext. Genau, weil letztendlich muss man halt sehr genau gucken, wenn eine Klassenstufe übersprungen werden soll,
wie das im Individualfall dann aussieht. Mhm. Also was das für ein Kind ist, ob es passt oder nicht. Und das muss dann auch gegebenenfalls nochmal mit Spezialisten abgeklärt werden.
Mhm. Da ist wahrscheinlich dann auch die Entscheidung vom Kind wichtig.
Auf alle Fälle. Ja. Auf alle Fälle. Das muss mitgehört werden, weil das Kind ist letztendlich die Person, die dann springt.
Ja, klar, auf jeden Fall.
Genau.
Okay. Und gibt es denn aber ein spezielles Alter, in dem sich das besonders anbietet, zu sagen, ich überspringe eine Klasse? Weil irgendwie, man kann sich so vorstellen, irgendwie von null in die zweite Klasse ist wahrscheinlich nicht so gut, weil die Kinder müssen ja schreiben und lesen lernen. Das können die Kinder dann ab der zweiten Klasse, aber eben nicht, wenn sie gerade aus dem Kindergarten kommen. Und genauso irgendwie kann man sich irgendwie vorstellen, dass es halt in späteren Jahren dann irgendwie, wenn sie schon in der Sekundarstufe 1 sind, dass es dann auch schon ein bisschen schwierig ist, dann irgendwie zu sagen, ich verpasse jetzt den ganzen Stoff aus den letzten, aus der einen Klasse und überspringe.
Also, dass man jetzt da ein spezielles Alter sagt oder spezielle Klassenstufen, die sich anbieten für das Springen, würde ich jetzt so nicht sagen wollen. Ich glaube, da muss man sehr individuell gucken. Gerade wenn man jetzt springt, Klassenstufen überspringt, ist das immer sehr, sehr individuell.
Okay.
Und das hat ja auch nicht nur was mit dem Potenzial des Kindes zu tun, sondern auch mit den sozialen Faktoren.
Mhm.
Also das Kind muss ja als Ganzes gesehen werden. Man kann ja jetzt nicht nur sagen, du hast das Potenzial zu springen, sondern man muss auch gucken, passt das für das jeweilige Kind?
Mhm. Okay.
Und das ist genauso wichtig, im Blick zu behalten, wie auch das Potenzial. Deshalb wäre ich nicht sehr dafür, so eine Empfehlung erstmal ausklammern.
Ja, okay. Ist nicht so wie im großen Möbelkaufhaus, wo man sagen kann, so man überspringt.
Nein, das ganze Thema muss man ganz individuell sehen. Ich glaube, das macht keinen Sinn, dass man da so was Pauschales sagt. Sondern das muss im Einzelfall besprochen werden. Und ich glaube, hier ist es ganz wichtig, dass Elternhaus und Schule zusammenarbeiten im Sinne des Kindes.
Mhm.
Und das Kind natürlich auch Mitspracherecht hat bei den ganzen Entscheidungen. Das ist ganz wichtig. Und dann kann es auch gut gelingen. Also alle müssen an einem Strang ziehen. Das ist ganz wichtig.
Mhm, okay, gut. Und dann haben wir ja noch die speziellen Klassen für Hochbegabte. Was hat es damit auf sich?
Genau, das gibt es auch noch. Das heißt, reguläre Schulen haben dann zum Beispiel Spezialklassen, wie zum Beispiel, mir fällt jetzt da die Musikklasse ein.
Mhm.
Und da können dann halt auch sehr wirksam Kinder musikalisch gefördert werden. Und der Vorteil liegt halt darin, dass halt Kinder ihrem Potenzial entsprechend gefördert werden, und zwar sehr intensiv und gleichzeitig aber auch in dem sozialen Kontext wohnen bleiben können.
Mhm.
Müssen also nicht die Schule wechseln und bleiben in ihrem vertrauten sozialen Umfeld, was natürlich auch schön ist.
Gut. Sie haben ja jetzt schon Akzeleration genannt, also Beschleunigung, dass sozusagen Stoff verdichtet wird und dafür schneller eingeführt wird. Ich habe noch von einer anderen Fördermethode gelesen, und zwar vom Enrichment. Was steckt da denn dahinter?
Genau, das Enrichment ist also auch ein englischer Begriff, heißt Anreicherung, Ergänzung und ergänzt und erweitert eigentlich das normale Unterrichtsangebot und macht es dadurch halt umfangreicher auch und intensiver. Und das ist eigentlich eine Maßnahme, die zusammen mit der Akzeleration auch kombinierbar ist. Und genau, das lässt sich zum Beispiel in Internatsschulen ganz gut vereinbaren.
Okay, aber es gibt ja jetzt auch beispielsweise an der Frankfurter Volkshochschule gibt es ja, also gut, ich sage jetzt Frankfurt, weil wir hier in Frankfurt sind, aber eben, das gibt es ja auch an anderen, dass es da so spezielle Angebote gibt, das ist ja dann wahrscheinlich auch Enrichment, weil da bestimmte Themen irgendwie, wo man einfach sagt, okay, wir befassen uns jetzt mal mit der Relativitätstheorie.
Genau, sowas also, oder auch...
Das ist auch Enrichment, nehme ich dann an.
Ja, genau. Oder zum Beispiel die Förderkurse, die wir vorhin angesprochen haben, die außerunterrichtlichen, außercurricularen. Das wäre auch ein Enrichment.
Okay.
Ja, das wäre auch ein schönes Beispiel dafür, ja.
Okay. Welche weiteren Angebote gibt es denn dann noch für die hochbegabten Kinder und im Zweifel für deren Eltern?
Ja, wir hatten jetzt schon verschiedene angesprochen. Da fällt mir jetzt noch ein, es gibt auch reine Hochbegabten-Schulen oder auch Hochbegabten-Internate. Das ist auch nochmal insofern spannend, weil diese Bedarfe können halt direkt an die Hochbegabten sehr gut angepasst werden und dann
in diesem Lernangebot kann die Förderung durch Enrichment, die wir ja gerade schon angesprochen haben, und durch Akzeleration kombiniert werden. Und das ist eine sehr intensive Fördermöglichkeit für den Unterricht. Das heißt also, zum einen, die Kinder erreichen schneller und frühzeitiger die Lernziele, die der Lehrplan normalerweise vorgibt. Das wäre dann die Akzeleration. Und die Zeit, die die Kinder durch diese Akzeleration gewonnen haben, die wird dann darauf verwendet, das Lernangebot im Sinne des Enrichments anzureichern. Und das kann zum Beispiel geschehen durch zusätzliche Fremdsprachenangebote, Rhetorikkurse oder aber auch Laborpraktika und dann auch wieder selbstbestimmte Projektarbeit. Das hatten wir aber auch schon mal angesprochen. Vorteil ist halt, dass bei diesen Schulen A, intensiv gefördert werden kann. Die Kinder kommen mit ähnlichen, mit anderen Kindern zusammen, mit ähnlichem Begabungsniveau, was auch schon mal ein Vorteil ist. Die werden halt angemessen herausgefordert. Lernfreude bleibt dann dadurch auch eher erhalten. Und die Kinder fallen nicht auf, weil sie halt unter Gleichgesinnten sind. Das ist der Vorteil. Der Nachteil ist halt auch, dass diese Schulangebote werden nicht flächendeckend angeboten. Das bedeutet also, dass dann Kinder auch einen Ortswechsel wagen müssen, um an diese Schulen zu kommen in den meisten Fällen. Und daher ist dieses Format eigentlich eher für ältere Kinder oder auch Jugendliche gedacht.
Gut, wir haben ja jetzt wirklich schon einige Sachen besprochen. Gibt es noch etwas, wo Sie von Ihrer Seite sagen, irgendwie das haben wir vergessen, das müssten wir eigentlich nochmal besprechen?
Ich überlege mal. Ich meine, wir haben so ziemlich alles abgedeckt.
Okay, gut. Dann würde ich sagen, sind wir am Ende. Und mir bleibt vor allen Dingen, Ihnen Dankeschön zu sagen, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Und ich wünsche Ihnen natürlich noch ganz viel Erfolg.
Ja, vielen Dank.